Letztes Jahr bin ich öfter in die Situation gekommen, wo ich so Entscheidungen treffen musste und habe es nie bereut, die getroffen zu haben, sondern immer nur bereut, die zu spät getroffen zu haben. Weißt du, so dieses typische, ach, hätte ich auch mal vor 2 Monaten schon machen können. Und dann natürlich auch, also der Vorsatz, den du ja auch genannt hast, nicht weniger arbeiten. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Aber mehr Balance im Leben zu haben, was das angeht.
Vielleicht eine Grenze, die Grenze deutlicher zu ziehen.
Jetzt kommt Werbung.
Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner oder sollte ich lieber sagen Werbepartnerin? Es ist Tamaris. Tamaris ist natürlich bekannt bei uns, nämlich durch den roten Teppich. Ich persönlich habe bereits Tamaris Schuhe Red Carpet getestet und bin vollauf zufrieden.
Und du bist absoluter Tamaris-Influencer, Toja, weil ich habe mir diese Schuhe jetzt auch bestellt.
Das sind meine Schuhe.
Also ich weiß nicht, ob es genau die gleichen sind, aber sie sind auf jeden Fall auch so schwarze Lack-Pumps.
Doch, die Lack-Pumps.
Genau, mit so einem breiten Absatz. Genau.
Ja.
Ja, weil ganz ehrlich, die sehen einfach so geil aus, aber sehen auch gleichzeitig so aus, als ob man die auch mal tagsüber tragen kann. Ich habe ja früher ganz oft in meinem Alltag High Heels getragen. Mhm. Ich glaube auch so ein bisschen aus Protest. Ich bin ja 1,78 groß und finde es voll geil, High Heels zu tragen, weil die Leute immer so denken, so, wow, dann bist du ja noch größer, ne? Mhm. Und seitdem ich aber irgendwie so einen vollen Alltag habe und auch immer so switche zwischen irgendwie Spielplatz und Büro und Red Carpet Events, wow.
Jede Woche.
trage ich gar keine High Heels mehr so im Alltag, weil sie einfach für mich sehr unpraktisch sind. Gerade wenn die so einen Pfennigabsatz hinten haben und so ein bisschen instabil sind. Und ich vermisse das aber.
Ey, diese Schuhe kann ich euch sagen. Ich bin nicht so die High Heels Maus. Liegt daran, dass ich einfach nicht gut drin laufen kann. Aber bei Tamaris gibt es so eine Einlage, also diese Schuhsohle quasi in diesen Pumps. Das fühlt sich an, als würde man auf so einem kleinen Kissen laufen. Das bedeutet auch, wenn ihr jetzt sagt, ich kann nicht so gut auf hohen Schuhen laufen, dann bitte kauft diese Pumps. Oder ihr seid noch bequemer wie ich. Ich bin ja jetzt vom Landadel. Ich brauche ja jetzt auch Schuhe wie eine Dame von Welt, also von der Dorfwelt. Und deswegen habe ich mir persönlich Mokassins geholt, schön in Cognac, dass jeder direkt weiß, ach, die Dame, die ist richtig edel und lebt auf dem Land.
Weil ich kann mir dich richtig gut in Cognac-Schuhen vorstellen.
Ich auch.
Es ist wie so eine neue Persönlichkeit, die sich da auftut.
Oh ja. Und wenn ihr sagt, ich möchte auch diese Persönlichkeiten haben, egal ob High Heel oder aber auch ein Mokassin, oder ihr sagt, ich brauche einen ganzen Look, ich gehe doch nicht in den Shop und kaufe mir nur Schuhe, ich brauche den ganzen Look, dann seid ihr bei Tamaris genau richtig.
Tamaris ist inzwischen nämlich auch so eine richtige Lifestyle-Marke geworden. Da gibt es neben Schuhen und Bekleidung auch Accessoires und sogar Parfüms. Und wenn ihr jetzt auf tamaris.com geht, dann spart ihr mit dem Code VIBERS15, VIBERS großgeschrieben und 15 als Zahl, 15% auf eure Bestellung. Und der Code ist gültig, solange ihr diese Werbung hier hört. Alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Hallo und herzlich willkommen bei der allerersten Folge VIBERS in 2024. Immer noch mit Toja Diebel und Leila Lowfire. Und wir begleiten euch heute durch euren Tag. Und wenn ihr jetzt so ein bisschen verkatert seid, dann könnt ihr euch jetzt so richtig in diesen Kater reinlegen und euch so ein bisschen wie so ein Kätzchen darin winden. Ja, wir nehmen euch heute mit. Wollen wir auch mit sehr sanfter Stimme sprechen heute, Toja?
Die ganze Zeit werden wir euch pflegen und streicheln mit unserer Stimme. Ja, jetzt ist ja da der 1. Januar. Ich finde, dass man ja so ein ganzes Jahr irgendwie dann immer so versucht abzuschließen in den letzten Tagen und dann weiß man, ach, jetzt kommt der 31., da können wir uns nochmal richtig volllaufen lassen oder vollstopfen oder binge-watchen, was auch immer ihr da exzessiv gemacht habt. Ich finde, 31. ist einfach so ein Tag, der gefühlt für Exzess da ist. Bei mir war das zumindest immer so. Und dann ist der 1. Januar da und man hat, ich finde, auch wenn man so tut, als hätte man keine Erwartungen und sagt, ach, ich habe keine Vorsätze, mach alles gleich, finde ich, ist trotzdem so ein ganz kleiner Knopf im Ohr, so ein ganz kleiner Schlingel, der einem sagt dann am 1. Januar, so, jetzt ist das neue Jahr da und du, warum liegst du noch besoffen im Bett? Müsstest du nicht schon beim Sport sein?
Ich muss auch sagen, ich habe am 1. Januar immer so eine innere Unruhe, weil es ist ja noch so Feiertag, es passiert halt einfach nichts. Mhm. Aber es wird einem gesagt, ab da geht irgendwas los. Und das fällt mir total schwer, da zu sagen, okay, ab heute geht was los, aber ich fange nur mit morgen an. Mhm. Weißt du? Mhm. Also, keine Ahnung. Ich bin auch dafür, dass man am 30. Dezember schon Silvester feiert, dass man am 31. Dezember sich noch ausruhen kann und am 1. Januar dann sofort loslegt.
Mhm. Ja, ich habe tatsächlich auch, wenn ich das eben ernst meinte mit diesen Vorsätze sind scheiße und so, ich kann das auch nicht abschütteln. Ich glaube, weil man einfach durch diesen Jahreswechsel und weil wir halt in unserer Kultur wissen, da geht ein neues Jahr los, automatisch halt damit verbunden wird, jetzt werden die Karten neu gemischt. Und ich finde das per se nichts Schlechtes, ehrlich gesagt. Denn ich finde, manchmal braucht man von außen irgendwie so einen Anstoß, mach doch mal was Neues. Und irgendwie ist natürlich der erste eines neuen Jahres attraktiver als irgendwie der 12. August um 12.38 Uhr an einem Mittwoch. Ich bin auch eine Person, die schwierig einfach so umschalten kann. Also ich kann nicht, keine Ahnung, ich weiß, ich müsste zum Beispiel Sport machen. Ich mache ja gar keinen Sport mehr, das ist halt voll scheiße. Ich müsste eigentlich Sport machen und ich könnte jetzt zum Beispiel nicht nach diesem Podcast sagen, ja okay, dann gehe ich jetzt halt zum Sport, sondern ich brauche auch einen Anlass. Also ich müsste quasi sagen, ja okay, dann morgen am Samstag gehe ich um 8.30 Uhr, es muss dann auch ganz eine spezielle Zeit sein, es muss auch morgens sein bei mir, gehe ich dann zum Sport und mache genau eine Stunde Sport. Also es ist, ich verstehe das mit diesem Datum, dass man es eventuell aufladen muss mit einem neuen Vorhaben. Und deswegen, ich finde, wenn es Dinge gibt im eigenen Leben, vor denen man sich vielleicht so ein bisschen, ich gehöre da auf jeden Fall dazu, man sich so ein bisschen wegduckt, und sich denkt so, ach, das mache ich irgendwann mal, ach ja, vielleicht nächstes Jahr. Jetzt ist dieses Jahr da. Und es kann zum Beispiel der scheiß Nachbar sein, dem man vielleicht mal die Meinung sagt. Oder weiß ich nicht, dass man vielleicht den Urlaub gar nicht machen will, den man mit dem Partner, der Partnerin geplant hat. Dass man die Partnerin, Partner vielleicht auch gar nicht mehr haben will.
Wow, Toja, irgendwie habe ich das Gefühl, mein Welpe war gerade kurz unbeaufsichtigt.
Aber es kann auch so was wie Sport auch sein. Also ich finde, Sport ist halt so ein, das ist halt so der Klassiker, so ein Klischee.
Von,
ne?
Mal ein bisschen Sport machen dieses Jahr zu.
Ja, 1. Januar.
Ja, ihr müsst einfach alle Verbindungen, die ihr habt im Leben, abbrechen.
Brecht alles ab und geht zum Sport.
Geil. Eigentlich ist der Januar auch nur wie so eine ausgeweitete PMS-Zeit.
Aber für alle, nicht, für alle das? Menschen.
Aber für alle, genau.
Ja.
Also wenn ich PMS habe, bin ich auch ein bisschen spontaner mit meinen Entscheidungen, die ich treffe über mein Leben, über Freundschaften, über Arbeitsverbindungen. Ich bin da einfach so, ich denke mir so, ja, okay, dann ist es anscheinend nicht für mich. Und ich gebe zu, dass ab dem Moment, wo ich anfange zu bluten, dass ich mir dann oft denke, vielleicht muss ich da nochmal anrufen.
Kenne ich.
Das ist dann
es
der
bei
Februar.
Dir jedes Monat gleich? Ich habe das Gefühl, bei mir ist das nicht jeden Monat gleich.
Nee, ich bei mir wird es jeden Monat stark, schlimmer.
Jeden Monat schlimmer? Bei mir geht es in so Wellen.
Okay.
Und ich merke das aber selber nicht. Also ich wache meistens morgen auf und sage irgendwas ganz Gemeines zu meinem Freund. Und dann guckt er mich schockiert an und sagt irgendwas Gemeines zurück. Und dann weiß ich, ich glaube, ich gucke meinen Kalender. Ich glaube, in einer Woche kriege ich meine Tage.
Geil. Es ist ja, ich habe so. Das tatsächlich auch so. Ich merke dann, dass mich mein Kind total nervt.
Ja.
Aber wirklich alles, was mein Kind macht, also so unbegründet, ne? So, das Kind singt. Ich denke mir so, warum singt das Kind? Das Kind zieht sich an. Ich denke mir so, warum zieht das Kind jetzt das an? Und dann denke ich kurz nach und denke so, okay, aber stört es mich sonst, dass das Kind singt? Und gehört das zu meiner Erziehungsmethode, dass ich sage, mein Kind darf nicht singen? Und darf mein Kind nicht entscheiden, was es selbst anzieht? Und da merke ich so, das erklärt auch, warum ich gestern Abend geweint habe. Und dann gucke ich in den Kalender und denke mir so, okay. Und dann bin ich auch so, dass ich immer das ganz schnell erkläre und ja gut.
Ich bin ehrlich gesagt total froh, dass es dafür überhaupt eine Erklärung gibt, Wir voll wissen ja hier in diesem Podcast. Diese Erleichterung
jedes Mal. Oh mein Gott.
Ich bin ja eine von den Personen, die sich dann öfter mal drüber lustig macht, dass man immer wieder eine neue Schublade aufmacht und für jede Gefühlslage gibt es eine neue Definition und Diagnose. Ich bin da gar kein Fan von. Aber ich finde, bei PMS, das ist einfach, was so viele Menschen auf diesem Planeten betrifft. Und das ist nichts, was das kennen so viele Menschen unterbewusst, dass man das benennen muss. Und das hilft einem so sehr zu verstehen oder zu akzeptieren, wenn man irgendwie mal scheiße drauf ist. Weil ich finde, wenn man eben keine Bezeichnung dafür hat oder nicht weiß, was mit einem los ist, dann ist das oft noch frustrierender. Also dadurch, dass ich weiß, okay, ich kriege meine Tage, dann kann ich zu mir, ist das ein Fußnagel?
Das ist einfach meine komplette Feder, die gerade, ich weiß nicht, warum die in meinem Ärmel drin ist.
Vielleicht aus dem Kissen raus.
Ich verliere meine Flügel.
Ja, besser Fallen als ein Fußnagel. Angel. Ich dachte, Leila hat so einen Fußnagel Nickname auf einmal in der Hand.
Nee, das wäre aber ein sehr großer Fußnagel, oder?
Ah. Ja, auf jeden Fall haben das so viele Menschen. Mhm. Ich finde das gut, wenn man das weiß. Also wenn man sich selber fragt, wieso bin ich immer scheiße drauf einmal im Monat? Dann kann man ja mal rausfinden, was der Kalender so sagt.
Ja. Mir hilft das auch total. Mir geht es dann auch wirklich besser, weil ich mir dann denke, okay, aber dann ist es ja jetzt eine begrenzte Zeit und dann schaue ich, wie ich mir das irgendwie am einfachsten machen kann, am einfachsten gestalten kann, sag allen Menschen, die mir nahestehen, Bescheid und es ist einfach dann weniger Druck auch. Weil das Problem bei PMS bei mir ist, dass ich immer denke, der Rest meines Lebens wird sich genauso anfühlen wie dieser Tag heute.
Ja, richtig.
Ich denke dann immer so, scheiße, was habe ich für Entscheidungen getroffen, dass ich hier gelandet bin und alles hasse? Und wieso mag ich niemanden? Und wieso kann ich meine Freunde nicht ausstehen? Und wieso, also wirklich so richtig so, was ist das für ein scheiß Job, den ich da überhaupt mache? Da habe ich auch keinen Bock drauf. Und so jemand bin ich, wenn ich PMS habe, innerlich, ne? Zum Glück nicht äußerlich. Und dann, wenn ich dann checke, dass es gar nicht meine Fehlentscheidungen waren, die mich hierher geführt haben, sondern dass ich eigentlich mein Leben ziemlich cool finde, wenn ich nicht gerade PMS habe, dann hilft das mir total. Und dann bin ich nur noch so. So. Also bis auf natürlich, also ich werde leider auch sehr depressiv, wenn ich PMS habe. Aber inzwischen habe ich für mich auf jeden Fall die Lösung gefunden. Aber ich komme leider immer wieder in die Situation, wo ich das vergesse, das vorzubereiten. Weil ich nehme nicht so Medikamente jeden Tag und es ist kein Antidepressiver, ist was anderes. Aber wenn ich PMS habe, habe ich rausgefunden, wirken die Medikamente gar nicht und dann ist dieser Zustand von diesem, also zu dieser depressiven Stimmung kommt dann noch so ein Gefühl von, ich schaffe gar nichts, also ich kann nichts schaffen, ich bin nicht gut genug und so weiter. Und wenn ich aber diese Dosis in der Woche erhöhe, nach Absprache mit dem Arzt, der mir die Medikamente gegeben hat, dann merke ich das fast gar nicht.
Jetzt kommt Werbung.
Wir kommen zu unserem heutigen Werbepartner und das ist Coro.
Bei Coro Drogerie findet ihr super viele qualitativ hochwertige Lebensmittel, Snacks, Trockenfrüchte, Nussmuse und vieles mehr. Und die sind auch noch richtig preiswert. Wie machen die das, Notoya?
Wie machen die das? Das fragt ihr euch wahrscheinlich auch. Punkt 1 sind vor allem die effizienten Großpackungen. Das bedeutet nicht nur weniger Verpackungsmüll, was ja einfach geil ist für alle. Nicht nur für die Umwelt, sondern auch für den Müllhaushalt zu Hause.
Und natürlich können Coro dafür auch bessere Preise anbieten, weil sie direkt vom Großhändler sozusagen das weitergeben an den Endkonsumenten. Und sie suchen immer wieder neue, individuelle und ungewöhnliche Lösungen, um das alles viel transparenter zu machen. Und deswegen lieben wir Coro.
Wir lieben Coro und vor allem liebe ich Coro für die Bio-Nut Buttercup Salted Peanut. Oh, ich muss das schon so schwierig aussprechen. Leute, Leila, du musst dir vorstellen, also, das ist so eine knackige Hülle, ja? Wie so ein kleiner Cup aus Zartbitterschokolade. Jetzt muss ich kurz schlucken. Da drin ist ein softer Kern aus Erdnussbutter. Ist alles Bio-Qualität, ist super lecker.
Und sogar vegan. Das wusste ich persönlich gar nicht, sehe ich aber gerade. Das ist übrigens auch praktisch für unterwegs. Ich leide ja gerade, wenn ich unterwegs bin und sehr gestresst bin, weil ich zwei sehr anspruchsvolle Menschen mit mir dabei habe, leide ich oft an so Unterzuckerung und muss so ganz schnell irgendwie was in den Schnabel reinfahren. Und dafür hat Koro geile Snacks. Da kann man sich übrigens auch so ganze Boxen nur mit Snacks bestellen.
Aber ganz ehrlich, so ein Cup hat ja auch die perfekte Größe. Ne? Die kannst du einfach einmal in den Mund reinschieben.
Du, sind 13
niemand
Gramm.
Hat's gesehen.
Nee, niemand
und
hat's
dann
gesehen.
Kaufst du da heimlich dran.
Ja. Genau, also, und das ist ja auch ganz
Happen,
weich.
Oder?
Das ist das Einhappen, das ist ganz
geil.
Weich. Und Kinder kriegen das gar nicht mit.
Also ich liebe ja so Nüsse. Und ich liebe ja auch vor allem Nüsse, die besonders gewürzt sind. Egal, ob das jetzt so Wasabi ist oder was eher, sag ich mal, simpleres wie Salz und Pfeffer. Ich mag das voll gerne. Und es gibt bei Koro so Cashewkerne, die mit Chili gewürzt sind. Und das Krasse ist einfach, so was denkst du, was so ein halbes Kilo Cashewkerne kostet, wenn du es im Supermarkt kaufst, ne?
Ein halbes
Hier
Kilo?
Kostet einfach,
bestimmt 20 ja. Euro oder so. 25?
Hier kosten halt 500 Gramm Cashewkerne mit Chili, 12,50 Euro. Und das finde ich ist ein Preis-Leistungs-Verhältnis, da kann ich mir gerne, gut und gerne so eine halbe Packung reinziehen, ohne dass ich mir denke, dass ich mich damit verschulde. Und deswegen, also ich liebe einfach diese gewürzten, ich habe bei Koro auch noch nie eine eklige Gewürzmischung auf Nüssen gehabt oder so. Irgendwie hat mich alles immer überzeugt bei denen. Und natürlich auch ohne Geschmacksverstärker, was ich auch immer ganz gut finde. Und ja, deswegen, also schaut euch auf jeden Fall mal diese Nussmischung oder Gewürznusspackung an. Super geil, auch so abends vom Fernseher, einfach um noch was wegzusnacken.
Ja, vor allem, das ist ganz praktisch, weil die Packung, die wird nicht so schnell leer und da hat man dann das Gefühl, nicht so viel gegessen zu haben, weißt du? Wenn man dann so eine Kilo-Tüte vor sich hat. Übrigens auch großartig für Müsli-Fans. Gerade wir zu Hause mit den kleinen Menschen haben hier eine richtige Müsli-Festival jeden Morgen. Und da gibt's bei Koro mega geile Optionen, weil es einfach diese großen Säcke sind, zum Beispiel so gefriergetrocknete Erdbeerscheiben sind ja hardcore im Rennen. Wenn man so kleine Packen aber immer kauft, das ist super teuer und man hat sehr viel Müll, da seid ihr bei Koro richtig.
Wir haben natürlich auch einen Code für euch mit dem Code VIBERS. Alles groß geschrieben. Spart ihr 5% bis zum 31. Dezember diesen Jahres. Das ist geil. Einzulösen auf korodrogerie.de, koro-shop.at oder koro-shop.ch. Und alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes.
Werbung Ende.
Und das muss ich aber vorbereiten, weil es gibt nicht die Medikamente in der Dosis, die ich brauche. Und dann muss ich mir wirklich, also dann sitze ich da. Das kann ich auch nur machen, wenn mein Kind nicht da ist, weil ich Angst habe, dass das an der Kita erzählt.
Machst
dann
du mit so einer Kreditkarte und ziehst dir das
so
in die Nase?
Ernsthaft, dann mache ich so, ich habe so Kapseln, wo so Puder drin ist. Dann muss ich die so ausleeren auf so einem Tablett.
Geil, auf dem Spiegel.
Und die so, genau, habe ich so einen großen Spiegel, den ich in die Küche lege. Und dann schiebe ich da so meine Medikamente rum. Und dann muss ich halt diese höhere Dosis, die genauso ist, wie ich sie brauche, muss ich dann halt wieder in diese Kapseln reinstopfen, die dafür eigentlich viel zu klein sind. Und das dauert halt voll lange, um da überhaupt eine Woche an Medikamenten vorzubereiten. Deswegen bin ich da oft auch zu faul für. Und dann muss ich halt meckern, dann ist es halt so.
Okay.
Aber da merkt man dann auch wieder, wie Medizin halt super oft auf männliche Patienten ausgelegt ist, weil das kommt voll oft vor, dass Frauen auf oder Menstruierende auf Medizin einfach anders reagieren, wenn sie PMS haben.
Ey, ich habe einen super krassen Funfact dazu. Ich war vor 2 Wochen auf einer Lesung von dem Autor von Hund, Wolf, Schakal. Ganz tolles Buch. Ich habe nur Auszüge allerdings mir angehört, also es ist vielleicht ein bisschen vermessen zu sagen, es ist ein ganz tolles Buch, aber ich war total begeistert von dieser Lesung. Auf jeden Fall war da auch Susie Grime. Wer die nicht kennt, kann man ja einfach mal bei Instagram nachgucken. Auf jeden Fall habe ich mich kurz mit der unterhalten. Und wir sind irgendwie auf Periodenunterwäsche zu sprechen gekommen und dann auch auf Tampons. Weil sie halt meinte, ja, also oder wir meinten, ja, wir brauchen auf jeden Fall beides, so, ne? Also Periodenunterwäsche, aber das reicht nicht, weil gerade in den starken Tagen, da muss man sich irgendwie zusätzlich supporten. Und er meinte
ich
sie.
Nachvollziehen.
Ja, kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Also Periodenunterwäsche ist the best out of everything, aber die ersten Tage, es reicht bei mir halt einfach nicht.
Nee, kann ich nicht nachvollziehen.
Ach, kannst du nicht nachvollziehen?
Nee, also bei mir reicht das komplett. Aber ich bin inzwischen auch fast Free Bleeder. Ich gehe halt dann auf Toilette. Und dann kommt so ein Blutschwall und dann blute ich halt nicht so viel in die Hosen rein. Aber ich benutze ja auch schon nur Periodenwäsche seit 4 Jahren. Oder
ja,
seit
okay.
3,5. Nee, 4.
Ja, ja, ich glaube, es ist auch ein psychologisches Ding, aber auf jeden Fall, mir reicht das nicht. Also ich brauche irgendwie was auch in mir drin. Und normale Tampons mag ich halt gar nicht.
Ich auch, Toja.
Das ist einfach so hart, das ist einfach, ich kann es nicht ausstehen. Aber es gibt ja halt so, gibt ja auch so Soft-Tampons, egal, darauf will ich gar nicht hinaus. Auf jeden Fall meinte die, also Susi meinte, dass das lustig ist, dass die Tampons, also normale, herkömmliche Tampons, wie wir, mit denen wir aufgewachsen sind, dass sie ja offensichtlich von Männern hergestellt worden sind, weil natürlich fangen diese Tampons Flüssigkeit auf, ganz toll, aber Frauen bluten ja nicht nur Flüssigkeit, wir sind ja kein Wasserhahn, sondern da kommt ja auch eine andere Konsistenz raus.
Gewebe.
Genau, Gewebe. Und das Tampon kann das ja gar nicht auffangen, weil das gar nicht so schnell sich damit vollsaugen kann. Das flutscht halt dann einfach. Sorry jetzt, dass wir am 1. Januar direkt über Periodenblut reden müssen, aber dazu ja. Auf jeden Fall kann dieses Tampon dieses Blut und die Konsistenz von diesem Gewebe ja gar nicht so schnell auffangen, weswegen das vorbeiläuft. Und ich habe mich nämlich voll oft gefragt, ob ich irgendwie anatomisch irgendwie ein Problem habe, wieso bei mir Tampons nicht mehr richtig funktionieren, vor allem nach den Geburten, weil einfach alles vorbeiläuft. Wie gedacht, aber ja gut, vielleicht haben die Köpfe meiner Kinder da irgendwelche zusätzlichen Kanäle freigeschaltet, ich weiß nicht. Und es hat mir gestern die Augen geöffnet, als sie das erzählt hat, weil ja natürlich, wenn auch in der Werbung und so, wenn immer nur gezeigt wird, wie ein Tampon toll Flüssigkeit auffangen kann, da kommt aber ja auch mehr raus.
Also ich muss zugeben, dass ich seit Jahren keinen Tampon mehr in der Hand hatte.
Ja.
Aber ich meine, mich erinnern zu können, dass doch, wenn er sich so vollsaugt, dass dann in der Mitte oben wie so eine kleine, wie so ein kleiner Teller entsteht, oder? Oder war das vielleicht nur bei den coolen Tampons? Ich finde es übrigens geil, dass du das Tampon sagst, weil ich sag der Tampon.
Der Tampon, das Tampon, die Tampon. Was sag ich? Der Tampon?
Du sagst das.
Das Tampon. Ich weiß es gar nicht. Der Tampon, das Tampon.
Ist wahrscheinlich
der Periodenstöpsel. Okay, der Periodenblut. Der Periodenblutauffänger. Das Tampon. Und?
Wie macht man das erste Mal in Tampon rein? Aber warte,
Ein Tampon.
Nee, da steht ein Tampon.
Aber google mal nur Tampon. Da müsste doch bei Wikipedia eigentlich der Artikel
den
direkt.
Tampon. Also bei ob.de, no ja. Werbung, ja, es gibt ganz viele andere.
Female Company.
Ah, die machen auch Tampons, guck, okay.
Ja, aber also, Nevernot macht auch
hier
Tampons.
Hier steht einen Tampon.
Aha, also es ist also der Tampon.
Ah, warte, du wirst sehen, das Tampon einführen ist, was?
Was wollt aber ihr denn jetzt von uns? Benutzt einfach keine Tampons, fertig.
Guck mal, aber wenn die schreiben, das Tampon und dann einen Tampon einführen, das ist doch grammatikalisch. Nee, das stimmt nicht. Es ist ja wie das Haus und dann ein Haus einführen. Okay, bitte führt euch kein Haus ein.
Okay
also
crazy.
OB weiß es auch nicht. Oh mein Gott, wir haben etwas entdeckt.
Wir haben das schwarze Loch
gefunden.
Schreibt
mir bitte in die Kommentare unserem Instagram-Account, von unserem letzten Post auf Instagram, ob ihr das Tampon oder der Tampon sagt.
Ja, bitte klärt uns auf. Auf jeden Fall sehr interessant, weil du gerade eben erzählst, dass ja sehr viele Medikamente eben von Männern an Männern getestet worden sind. Also ist ja auch ein ganz, ganz großes Problem in der Medizin, was Herzkrankheiten betrifft, weil wenn weibliche Personen ein Herzproblem haben,
Herzinfarkt?
Ja, es gibt ja mehr Herzprobleme als ein Herzinfarkt. Okay. Es gibt ja auch Herzmuskelstörungen, was das alles gibt. Auf jeden Fall, dass die Medizin, die darauf ausgelegt ist, dieses Herz zu heilen, auf das männliche Herz ausgelegt ist. Aber dass es halt tödlich sein kann für Frauen, weil das halt einfach alles gar nicht getestet wurde. Ist krass, ne?
Es ist mega krass.
Und ich finde das übrigens
auch immer wieder.
Ich finde es übrigens verboten, dass Männer Tampons machen. Ich will das nicht. Und deswegen heißt das auch das Tampon. Ich wehre mich gegen
deswegen heißt es die Tampon.
Deswegen heißt es die Tampon. Ja, also es ist irgendwie.
Was für Frauen ist.
Aber ich meine, es ist ja auch mit den ganzen, mit den Mehrwertsteuern und so, dass im Prinzip Männer darüber entscheiden, wie viel Steuern auf Tampons und Periodenprodukte gelegt werden dürfen, obwohl sie die selber gar nicht brauchen und einfach sagen, dass es der höchste Satz sein muss, obwohl sie die selber gar nicht benötigen. Wenn Männer die benötigen würden, dann wären die Dinger halt schon längst umsonst. Wenn überall überall auf der Straße rumliegen, wie Kippenstummel.
Das wäre geil, oder? Okay, nee, ich wollte gerade was sagen, aber wir wollen hier niemanden anstiften. Bitte schmeißt eure vollgebluteten Tampons immer in den richtigen Müll.
Ja, schön. So viel zu Tampongate.
So viel zu Tampongate. Tampongate. Wie sind wir da drauf gekommen? Ach so, ja genau, Medikamente, PMS. Ja, ich kann mir halt vorstellen, dass sehr viele Sachen... Ich habe mich dann auch gefragt, ob meine Schilddrüsenmedikamente, die ich auch jeden Tag nehme, ob die auch weniger während meiner PMS wirken. Weil müsste ja wahrscheinlich. Also ich weiß nicht. Es
ich bin vieles, Leila, aber keine Ärztin.
Das ist das Schlusswort für die Folge.
Ja, ich glaube, es ist jetzt so detailed. Ich glaube, wir müssen hier wieder raus.
Ja, yeah, ich glaube, wir müssen. Wie kommen wir hier wieder raus? Also, es ist ja der 1. Januar. Ich hoffe, ihr habt heute schon eure 85 Sit-Ups gemacht, die ihr euch vorgenommen habt. Mm. Hast du für dieses Jahr so die Sachen vorgenommen?
Ich wollte darauf gerade hinaus tatsächlich, wenn man die ganze Zeit über Vorsätze schimpft, dann kann man ja endlich die eigenen Vorsätze mal versuchen anzusprechen. Ich habe in der letzten Folge ja schon gesagt, ich muss einen Weg finden an Arbeit vorbei. Also das Leben besteht halt nicht nur aus Arbeit, egal was man macht auch. Natürlich muss man arbeiten, um seinen Lebensinhalt irgendwie zu finanzieren, aber ich finde, wenn man irgendwie merkt, dass man nichts anderes mehr macht und eigentlich alles um sich herum vernachlässigt und auch sich selbst vernachlässigt, weil man eigentlich nur noch arbeitet, und ich glaube, das passiert halt gerade vielen Selbstständigen, weil man ja auch immer sagt, ja, das ist ja das, was ich machen will. Also das ist ja, das macht mir ja auch Spaß. Und ich glaube, dass halt das nicht unbedingt was super Positives ist, wenn man sagt, mein Job macht mir unendlich viel Spaß, weil man halt dadurch freiwillig ja noch mehr Zeit darin verbringt und dann, meine ich jetzt einfach zu behaupten, gar nicht merkt, wann dieser Zeitpunkt eigentlich oder diese Grenze eigentlich überschritten wird, an dem man gar nicht mehr merkt, dass man eigentlich nichts anderes mehr macht und eigentlich auch nur noch daran denkt. Ich kann es jetzt nur mit mir als Beispiel nennen, wenn ich morgens aufwache, dann denke ich sofort daran. Also ich wache wirklich instantly auf, oder auch wenn ich nachts aufwache. Wenn ich nachts aufwache, das hat man ja manchmal, weil ein Kind hustet oder Durst hat oder weil du selber Durst hast, und du aufwachst, dass wenn ich normalerweise so eine Situation habe, dann schlafe ich einfach wieder ein. Ich bin halt dann kurz wach und denke mir, oh, ich habe Durst und ich schlafe wieder ein. Aber seit ein paar Wochen ist es bei mir halt so, dass ich nachts aufwache und bin wach, weil es ist egal, wie viel Uhr es ist, weil ich wach auf und ich habe Durst, aber denke mir so, ah, ich muss noch das machen. Jetzt denke ich kurz darüber nach. Und dann verliere ich mich da drin und baue in meinem Kopf schon einen kompletten Schedule für den nächsten Tag zusammen.
Ja, das ist doch normal, oder? Also das letzte Mal, als ich Durst hatte, aufgewacht bin, was getrunken habe und wieder eingeschlafen bin, war ich, glaube ich, ein Baby.
Ja, ich nicht. Da siehst du ja, unterscheiden wir uns. Krass. Ich bin eigentlich, ja, kann ich gut abschalten. Und das, mein letzter...
Das war jetzt auch natürlich nicht ernst gemeint, dass es normal ist. Ich weiß, dass es absolut problematisch ist.
Das ist höchst problematisch. Und
weißt du, welches Lied in meinem Kopf kommt, wenn ich nachts aufwache und nicht mehr einschlafen kann? Mhm. Es gibt so ein Techno-Lied.
I wanna be a hippie.
Nee, warte. And you will find Infinity oder sowas. Ist so ein, was ist das so? David Guetta oder so. And you will find Infinity. Ich krieg gerade die Melodie nicht hin. Egal. Ja. Auf jeden Fall, in meinem Kopf ist dann genau diese Melodie von diesem David Guetta Song. Mhm. Aber die Stimme in meinem Kopf singt And you will find Anxiety.
Oh,
Anxiety.
Schön.
Und das ist dann einfach so, das ist mein Song, zu dem ich dann versuche, wieder einzuschlafen. Wollte ich nur mal ganz kurz anmerken.
Schön.
Ist ja willkommen im Team.
Herzerwärmend. Ja, also mein Rettungsanker ist ja immer Trash-TV. Also ich sag das immer so banal, aber es ist ja wirklich so. Also das ist halt wirklich, ich kann da hardcore abschalten. Ich freue mich auch schon, nach Hause zu fahren, weil ich dann abends wieder Aito gucken kann. Und jetzt kommt Dschungelcamp wieder, ne? Oh, das ist das Beste am Januar, Dschungelcamp. Vielleicht ist das mein Grund, endlich Urlaub zu nehmen. Ich gehe mit meinem Computer, mit meinem Fernseher einfach irgendwo hin und will einfach den ganzen Tag nur Dschungelscheiße gucken. Ja, auf jeden Fall kann ich da halt voll abschalten und sonst kann ich das gerade nicht. Und wenn man das merkt, finde ich, dass man nichts anderes macht mehr als arbeiten, dann hat man auf jeden Fall ein Problem. Also ist nichts irgendwas, wo man stolz darauf sein kann oder so. Das kann mal eine Phase auf jeden Fall so sein, aber wenn das länger geht als ein, würde ich, keine Ahnung, ein paar Monate, sage ich jetzt einfach mal, dann muss man schleunigst was ändern, weil wir sind halt nicht unbesiegbar oder irgendwie, keine Ahnung, so Soldiers, sondern also so Working Soldiers, die unzerbrechlich sind, sondern alle Menschen irgendwann gehen davon kaputt, von zu viel Druck und zu viel Arbeit.
Mhm. Definitiv. Kurze Anmerkung, also Guru Josh hat den Song veröffentlicht. Nicht
Guru Josh, noch nie gehört. Bin ich ganz
noch
froh
nie gehört.
Drüber.
Okay, warte, ich zeige ihn dir. Ich glaube, wir müssen es rausschneiden, aber...
Ach, das. Klar kenne ich das. Aber das ist doch nicht David Guetta.
Nein, jetzt weiß ich auch, dass es Guru Josh ist.
Ja, das
2008.
Ist viel älter.
Das ist doch nicht älter. Ja, jedenfalls.
Auf jeden Fall, das ist so ein Vorsatz. Anxiety. Also wenn man merkt, es ist irgendwas irgendwie gerade scheiße, dann finde ich, das meinte ich halt mit diesem Anlass, dass viele Menschen einfach einen Anlass brauchen, irgendwas zu ändern, weil vielleicht niemand aus dem Umfeld einen den Anlass gibt. Also wenn man niemanden hat, der einem regelmäßig vielleicht sagt, hey, vielleicht ist deine Beziehung nicht gut für dich oder hey, vielleicht macht dein Studium dich kaputt. Wenn all das nicht da ist, oder es gibt ja auch so Menschen wie mich, die nicht auf andere Menschen hören, weil man ein Autoritätsproblem hat. Wenn man also so ist auch, ist der 1. Januar einfach hervorragend, um einfach wenigstens einmal im Jahr einen gewissen Anstoß zu haben, vielleicht gewisse Dinge, auch wenn man sie nicht sofort ändert, aber mal zu überdenken, in Frage zu stellen.
Ja, ich weiß nicht, woher. Da muss ich dir, glaube ich, ein bisschen widersprechen, weil wenn ich mir jetzt so vorstelle, dass da irgendjemand mit PMS voll verkatert auf der Couch hängt am 1. Januar und unseren Podcast hört, bitte lass das nicht der Moment sein, in dem du lebensverändernde Entscheidungen triffst. Wow,
nein, das sage ich ja auch gar nicht. Das sage ich nicht, das will ich auch nicht. Mhm. Aber ich finde einfach, dass dieser 1. Januar, das kann ja auch sein, dass man das in einem halben Jahr ändert.
Ich würde meine Wohnung kündigen, meinen Job, alle Freundschaften, meine Beziehung. Wahrscheinlich würde ich auch meinem Kind erklären, dass sich ab jetzt alles ändern muss.
Gut, also wir sind ja nicht euer Guru und deswegen macht ihr ja nicht das, was wir sind auch keine Sekte und ihr seid ja alle selbstständig denkende Menschen. Ich sage ja nur, dass es ein Anlass ist. Man kann Dinge total auch in einem halben Jahr ändern oder sich vornehmen, ich will, ich will Yoga-Lehrerin werden. Das muss ja auch nicht immer was Negatives sein. Es kann ja auch sein, Mensch, ich wollte eine neue Sprache lernen, whatever. Ich finde einfach, und ich glaube, ich habe letztes Jahr anders darüber geredet. Ich glaube, ich habe letztes Jahr mich viel mehr darüber lustig gemacht, dass warum Leute sich überhaupt den 1. Januar nehmen. Aber das gibt's ja nicht ohne Grund. Also ich glaube, das kann schon für viele Leute hilfreich sein, einfach. Von außen
ja, im
diesen Termin
Fall,
zu haben.
Im besten Fall kommt ihr ja auch gerade aus 2 Wochen, die einfach sehr slow waren, wo ihr viel Raum hattet, über Dinge nachzudenken, wo ihr vielleicht sonst nicht so viel Zeit für habt. Und das ist natürlich was voll gut ist. Im besten Fall.
Ja.
Vielleicht ist es auch ein bisschen traurig für manche. Und vielleicht ist es auch schmerzhaft, über Dinge nachzudenken, die man vorher vielleicht ein bisschen zur Seite geschoben hat. Aber generell finde ich auch, dass es immer für ein gutes Ergebnis langfristig sorgt.
Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass es wie so eine Katerfolge ist. Und ich finde, dass man nach so einem Jahresabschluss, auch wenn man nicht getrunken hat und keine Drogen genommen hat, bitte lass die Finger weg von Drogen und Alkohol, dass man trotzdem so eine Katerstimmung haben kann. Ich finde, dass gerade das Ende von einem Jahr sehr oft nochmal sehr anstrengend ist. Jetzt vielleicht nicht unbedingt, weil man einen super anstrengenden Job hat, aber auch da, viele Dinge müssen halt dann irgendwie so zu Ende gebracht werden, dann gibt es Weihnachtsfeiern, da macht die Falsche mit dem Falschen rum. Also es ist, ich finde, Weihnachten gibt sehr viel Anlass, um nochmal so extreme Situationen zu erleben und auch extreme Gefühle zu erleben, weil gerade dieses, es wird einem ja auch verkauft, diese extreme Besinnlichkeit und so, ne? Alles ist auf Liebe ausgelegt und Zufriedenheit und familiärer Zusammenhalt und dass es natürlich auch sehr viele negative Gefühle wecken kann, auf die man halt gar keinen Bock hat und aber die ganze Zeit damit konfrontiert wird. Und vielleicht auch, wenn man seine Familie über alles liebt. Ich finde halt, dass so ein Familientreffen, manche fahren ja auch für 1-2 Wochen nach Hause, das kann halt auch super anstrengend sein. Und man ist mit alten Geistern irgendwie konfrontiert. Wenn man nach Hause zu den Eltern fährt, ist, glaube ich, bei ganz vielen Leuten so, dass man auch wieder das Kind ist, auch wenn man vielleicht 32 schon ist. Man ist trotzdem wieder das Kind. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich hatte das eine Zeit lang, dass wenn ich zu Hause war, jetzt wo ich Kinder habe, ist es nicht mehr so. Aber als ich auch keine Kinder hatte und wieder nach Hause gefahren bin an Weihnachten, da wurde ich dann gefragt, ja, sag Bescheid, wenn du zu Hause bist. Und mir dachte so, hä? Ich wohne irgendwie seit so und so vielen Jahren in Berlin. Das sage ich doch auch nie Bescheid, wenn ich zu Hause bin oder wenn ich nach Hause komme. Warum soll ich das jetzt hier machen? Aber ich glaube, dieses Abnabeln von den Eltern, das wird halt einem immer wieder dann so ins Gesicht gedrückt, wenn man dann zu Hause ist, bei der Familie, weil man dann wieder da ist. Und das kann auch sehr anstrengend sein. Und ich glaube, dass viele vielleicht jetzt im Bett liegen oder auf dem Sofa liegen und sich denken so, boah, ich bin so froh, auch wenn man die Familie liebt, ich bin so froh, wieder zu Hause zu sein, in meinem eigenen Leben zu sein und selber entscheiden kann, wann ich zum Frühstück gehe oder was im Fernsehen läuft, ob wir jetzt denn das vierte Mal die Feuerzangenbowle gucken oder nicht, fühle ich.
Ich fühle es nicht so.
Du fühlst es nicht?
Nee, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil ich würde halt Weihnachten niemals mit meiner Kernfamilie verbringen.
Ja, okay.
Also ich habe ja eh bis vor ein paar Jahren gar kein Weihnachten gefeiert und der einzige Kompromiss, den ich halt auch mache, ist wirklich mit meiner, also mit meiner herzigen Kernfamilie,
ja,
die sehr übersichtlich ist, Weihnachten zu verbringen, und alles andere wäre einfach, also es gäbe keinen Grund in meinem Leben, der mich dazu bringen würde.
Echt? Auch crazy. Aber ich glaube, du bist da nicht allein. Also es gibt ja viele Leute. Und ich finde es übrigens auch sehr gut, dass du das so sagst, weil ich glaube, dass es schon vielen Leuten schwerfällt, das überhaupt zu sagen. Weil ich glaube, dass viele Leute einen schon schräg immer noch angucken, wenn man sagt, hey, ich fahre nicht nach Hause, ich bleib hier bei mir und hab hier Weihnachten.
Ich habe auch gar kein Zuhause, wo ich hinfahren könnte. Also das klingt jetzt so traurig, aber ist es gar nicht für mich. Aber es gibt nicht so dieses Familienhaus, das irgendwo noch steht, wo dann alle sich einmal im Jahr treffen oder so. Also die Wohnungen, wo ich aufgewachsen bin, die gibt's gar nicht mehr. Und die Hälfte meiner DNA ist auch woanders, auf einem anderen Kontinent sogar. Und die andere Hälfte, die ist da, wo ich auch nicht hinfahren möchte. Deswegen, und also abgesehen davon, ich glaube niemand, der, also ich glaube, es ist ja nicht Kernfamilie, ich glaube, es ist meine Herkunftsfamilie, nennt man das, ne? Niemand aus meiner Herkunftsfamilie feiert auch Weihnachten, und das aus gutem Grund. Die haben das nämlich auch jahrelang wirklich zum schlimmsten Tag des Jahres gemacht. Und jetzt haben sie niemanden mehr, den sie das Leben ruinieren können an Weihnachten. Und dann ist der Christmas, wie nennt man das so? Der Weihnachtszauber, der ist dann einfach, der ist dann nicht mehr da. Deswegen, also es gibt auch kein Essen, was ich wirklich skippe oder so. Es findet einfach kein Essen statt.
Ja, okay.
Und deswegen kann ich das halt, also kann ich das gar nicht so nachvollziehen. Ich möchte natürlich irgendwann, dass es für mein Kind anders ist, und habe auch angefangen, Weihnachten zu feiern, und habe auch immer ein richtig schönes Weihnachten jetzt. Also ich feiere immer bei Freunden, wo wir auch so gegenseitig so Paten, Tanten sind von den Kids und so. Also es ist schon irgendwie so sehr family-mäßig, und das mache ich seit Jahren.
Ja.
Ich weiß nicht, ich habe es, glaube ich, ein Jahr mal nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, wo ich da war, ehrlich gesagt. Ich erinnere mich da aber eh meistens nicht dran, weil ich das auch nach wie vor, ne, also ich hatte noch nie diesen Moment, dass Weihnachten für mich wirklich was krass Besonderes war, ne? Also wo du sagst, so, da fieber ich jetzt wochenlang drauf hin oder so. Inzwischen liebe ich die Weihnachtszeit, die Adventszeit, aber gar nicht so, wie andere Leute das, glaube ich, sehen, mit so einem Ziel, und das Ziel ist dann Weihnachten, sondern einfach, ich freue mich voll, dass es Weihnachtsmärkte gibt, und mein Kind und ich sind Weihnachtsmärkte-Ultras und haben voll die schöne Zeit. Und dann ist halt irgendwann Weihnachten wieder vorbei, und dann gibt es so ein paar Geschenke fürs Kind, und dann ist auch okay so, ne? Dann freue ich mich wieder drauf. Dann im Januar wird mein Kind 1000 Mal fragen, Mama, wann macht der Weihnachtsmarkt endlich wieder auf? Und so geht es dann das ganze Jahr, bis halt der Weihnachtsmarkt wieder aufmacht. Und das ist irgendwie so meine Art, wie ich mich so damit so angefreundet habe auch.
So, jetzt haben wir das ja erstmal hinter uns.
Das haben wir
erstmal ein paar Monate unsere Ruhe mit Weihnachtsschokomenschen. Ja, hast du noch einen Vorsatz? Hast du noch einen Vorsatz für uns?
Also ich habe auf jeden Fall sehr viele Vorsätze dieses Jahr, die ich ja schon im November getroffen habe.
Mhm. Crazy, ja.
Deswegen, also vieles davon ist so zwischenmenschlich auch. Ich habe das Gefühl, dass ich immer so einen Spagat mache zwischen, also ich bin so ein sehr sanfter Mensch teilweise. Mhm. Und dann bin ich aber auch ein Mensch, der extrem auf sich selbst aufpassen muss. Mhm. Und das ist für mich immer so ein Spagat, ist immer so dieses, okay, mache ich jetzt zu früh dicht? Oder gibt es einen Grund, der absolut gerechtfertigt ist und ich sollte mich so ein bisschen von Leuten distanzieren? Das ist was halt nicht so natürlich passiert bei mir, sondern da muss ich immer so sehr viel nachdenken drüber. Mhm. Und mein Vorsatz ist da auf jeden Fall noch krasser, konsequenter zu sein, was das angeht. Mhm. Weil ich habe letztes Jahr, bin ich öfter in die Situation gekommen, wo ich so Entscheidungen treffen musste und habe es nie bereut, die getroffen zu haben, sondern immer nur bereut, die zu spät getroffen zu haben. Mhm. Weißt du, so dieses typische, ach, hätte ich auch mal vor 2 Monaten schon machen können, dann hätte ich mir vieles erspart. Und da möchte ich auf jeden Fall noch mehr drauf achten. Und dann natürlich auch, also der Vorsatz, den du ja auch genannt hast, nicht weniger arbeiten. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Aber mehr Balance im Leben zu haben, was das angeht.
Vielleicht die Grenze deutlicher zu ziehen.
Ja, bei mir wird das wahrscheinlich nicht in die Richtung passieren, sondern eher, dass ich halt mehr Sachen mache, die familienfreundlicher sind. Mhm. Ist eigentlich lustig, weil Leute, die mit mir arbeiten, wissen, dass ich mein Kind überall hin mitnehme. Also, keine Ahnung. Mein Kind kennt sehr viele Make-up-Artists. Und mein Manager. Liebe Grüße. Aber genau, das ist so ein großes Ding. Und ich möchte wirklich dieses Jahr mein Leben so ein bisschen umstrukturieren, dass es weniger durchhalten ist und mehr wieder so den Moment genießen auch.
Ich will da nichts hinzufügen. Ich finde, das ist auch schon wieder so, da müssen wir jetzt Melodie einspielen. Mehr fühlen, mehr genießen. So gehen jetzt neue Jahr.
Mehr Grenzen setzen.
Total. Und für diesen Podcast habe ich auch noch einen Vorsatz. Ich finde, wir hatten das auf jeden Fall im letzten Drittel wieder nämlich ein bisschen aufgenommen, dass wir zumindest so alle zweite oder dritte Folge so wirklich ein themenspezifische Folge hatten. Und dann ist es wieder so ein bisschen verplätschert. Ist natürlich auch manchmal mir geschuldet. Aber ich finde, wir können auf jeden Fall wieder herausfinden, vielleicht auch mit euch zusammen, welche Themenbereiche wir nochmal folgenspezifischer beleuchten und da wirklich so Thementage draus machen. Denn ich finde, diese Thementage sind, das ist nicht ganz uneigennützig, dass ich das sage, ich finde, das ist auch immer für einen selber voll bereichernd, wenn man wirklich sich ein Thema nimmt und auf so voll den Deep Dive macht. Das hat man, finde ich, auch in dieser Feminine Energy Folge gemerkt, dass wenn man einfach so ein Ding hat, wo man einfach mal so reingeht und dass es einfach so interessant ist, wo gewisse Dinge herkommen und man kann sich selber auch so ein bisschen besser verstehen und aufregen. Das tut ja auch einfach manchmal gut.
Apropos Feminine Energy, wir haben ja super viel Kommentare dazu bekommen.
Ja.
Und ich fand es interessant, weil ich hätte gedacht, dass wir auch ein bisschen Shit dafür kassieren. Weil es ja schon sehr anti war, ne?
Mhm.
Und ich kann mir schon vorstellen, dass es manchen Leuten auch hilft, so als Anstoß irgendwas zu ändern in ihrem Leben.
Mhm.
Und ich weiß jetzt nicht, ob niemand sich getraut hat, was dagegen zu sagen, was wir gesagt haben, weil die Stimmen gegen diesen ganzen Feminine Energy Trend ja schon sehr laut waren, auch bei uns auf Instagram. Aber falls ihr eine positive Erfahrung habt, ich freue mich natürlich auch immer, wenn wir verschiedene Perspektiven haben. Ihr könnt uns auch immer DMs in die DMs sliden. Genau, allgemein natürlich mit allen Themen. Wir blockieren euch dann, wenn ihr nicht unsere Meinung
sagt. Wir blockieren euch.
Jetzt kommt Werbung.
Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und ach, den kennt ihr natürlich. Jetzt Obacht, jetzt kommt der Hunger. Es ist HelloFresh.
Mm, oh mein Gott, HelloFresh. Was hat HelloFresh mir schon für geile Gerichte auf den Tisch beschert? Ich find's richtig geil. Du kriegst so eine Kochbox nach Hause mit Rezepten, die du wahrscheinlich noch nie selbst gekocht hast. Mhm. Mit genau der richtigen Anzahl und Portion von Zutaten. Also da geht auch nichts weg danach. Und kannst wirklich so tun, als ob du so ein richtiges, so, ja, als ob du so alles kannst in der Küche. Und das war für mich ein krasses Upgrade in meinem Leben. Ich hoffe für euch auch.
Frag mich mal, seit ich auf dem Dorf lebe, habe ich das Gefühl, ist meine Küche sehr einseitig geworden. Deswegen HelloFresh ein Upgrade par excellence ist. Ich muss gar nicht mehr ins Restaurant gehen. Das Restaurant heißt jetzt Restaurant Toya, Hackelburg. Und dort koche ich zum Beispiel Miso-Butter-Spaghetti mit Portobello-Pilz.
Boah, Portobello-Pilze. Ganz ehrlich, man sieht die im Laden und die sehen einfach nicht geil aus, muss ich ehrlich sagen. Ne?
Würde ich nie kaufen.
Aber ich habe in einem Restaurant schon mal einen Portobello-Pilz gegessen. Der hat geschmeckt wie das geilste Steak, was ich hier gegessen habe. Und ich habe mich immer gefragt, wie man das macht. Und das ist sowas, wofür ich HelloFresh einfach liebe. Weil du findest es dann raus und das ist ja auch ein Wissen, was bleibt.
Richtig, man lernt kochen, kann man wirklich so sagen. Und übrigens gibt's im April limitierte Taste of Asia Gerichte. Da gibt's eine kulinarische Reise durch Japan, Korea oder Malaysia. Und das finde ich einfach geil, denn ich wäre nie auf die Idee gekommen, sowas einfach selber zu kochen. Weil ich immer denken würde, das kann ich eh nicht, ist zu kompliziert, dauert zu lang. Aber mit HelloFresh kocht man in nur 30 Minuten Gerichte, nicht nur mit frischen Zutaten, sondern auch mit Gewürzen, die man vielleicht im normalen Leben gar nicht kennengelernt hätte.
Und wenn man richtig viel Lust auf Abwechslung hat, kann man sich jede Woche eine Auswahl zusammenstellen aus über 30 Rezepten. Oder ihr macht so wie ich und lasst euch einfach überraschen, was da so vorbeikommt. Es gibt sehr viele verschiedene Ernährungsformen, die man dort auswählen kann. Und wenn ihr jetzt mal reinprobieren wollt, reinschnabulieren wollt, dann haben wir auch einen Code für euch mit HF Vibers. Alles groß geschrieben, HF Vibers spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken.
Den kostenlosen Versand für die erste Box, den gibt's auch noch oben drauf und der Code ist für neue, aber auch für ehemalige Kunden und Kundinnen gültig. Also, los geht's, schnabulieren, jetzt freischalten. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr natürlich in den Shownotes.
Werbung Ende.
Eine Sache, die wir ja auch letztes Jahr etablieren wollten und es einfach nicht geschafft haben.
Ja, Wahnsinn.
War, dass wir in jeder Folge eine sehr tiefe Frage uns stellen und beantworten auch im besten Fall. Mhm. Und weil wir heute so einen richtig schönen, muckeligen Kater-Januar-Tag haben. Vielleicht liegt ihr gerade am Strand in den Malediven, dann sagt uns bitte nicht darüber Bescheid.
Sagt das einfach nicht. Postet keine Bilder, taggt uns nicht.
Dachte ich mir, ich suche hier noch mal eine Frage raus. Geil. 1. Januar. Wäre auch eine gute Frage. Was ist dein bisher schönstes Erlebnis heute? Ein bisschen blöd, weil wir die Folge natürlich vorproduzieren. Von daher hoffe ich, dass dein schönstes Erlebnis heute ist, dass du ausschlafen durftest. Okay, das finde ich interessant. Toya, welchen Titel würdest du deinem aktuellen Lebensabschnitt geben?
Lebensabschnitt.
Ich würde es nochmal spezifizieren. Welcher Filmtitel beschreibt deinen aktuellen Lebensabschnitt am besten?
Falling Down.
Oh, wirklich?
Falling Down ist ja, oh, wie heißt denn der Schauspieler nochmal? Kannst du bitte immer googeln? Ich habe hier kein Internet auf dem Computer. Michael Douglas ist es, glaube ich. Michael Douglas. Ja, also es ist auf jeden Fall Falling Down, Michael Douglas. Das klingt jetzt irgendwie so mäßig. Es ist kein Film, wo es darum geht, dass man super traurig ist, sondern Michael Douglas rastet aus an diesem Tag, staut sich quasi alles an und er tickt komplett aus und alle, die ihn ansprechen, also man kennt das ja, wenn man auf der Straße dann angerempelt ist, dass man dann so zurücksteckt und so, ne, und dass wenn der Busfahrer einen anschnauzt, dass man nur sagt so, oh sorry, und sich dann hinsetzt und so und der tickt halt komplett aus bei allem. Also hat überhaupt gar keine, da ist überhaupt kein Puffer mehr da für gar nichts. Und ich habe am Montag erst zu meinem Freund gesagt, ich habe das schon so lange nicht mehr gehabt, dieses Gefühl. Ich war ja, ich habe ja früher, war ich beim Kickboxen, habe ich ja schon ewig nicht mehr gemacht, ne? Das ist jetzt auch schon 5 Jahre her. Habe ich aber wahnsinnig gerne gemacht, über ein paar Jahre. Und dieses Gefühl, das wünsche ich mir gerade so sehr wieder. mit einer Beißschiene im Dojo auf so einer Matte zu stehen und mir voll eins in die Fresse hauen zu lassen und auch jemandem anderen in die Fresse zu hauen, einfach sich komplett verprügeln, bis man Sternchen sieht.
Also Fight
Aber mit Club. Schutz. Mit Schutz, will ich dazu sagen. Aber dass einem der Körper wehtut danach, also nicht nur vom Boxen, sondern einfach, weil es so anstrengend war. Und deswegen ist es ja, da verbinde ich wahrscheinlich Falling Down damit, weil der einfach komplett, der lässt einfach los. Und ich verbinde mit diesem Loslassen irgendwie so, beim Kickboxen eins auf die Glocke zu kriegen. Das ist so, man lässt los. Ein bisschen wie, könnte auch Fight Club sein. Fight Club könnte ich dir auch nennen. Das ist ja im Prinzip auch nur...
Habe ich gerade gesagt, aber es macht nichts.
Ah, ich habe es gar nicht gehört, Entschuldigung.
Okay.
Das habe ich nicht gehört, genau, oder wie Fight Club. Also im Prinzip dieses Gefühl, man schafft es nicht loszulassen, also man kann nicht abschalten und deswegen braucht man was völlig Extremes, Exzessives, was einen da rausholt.
Okay, also du hast auf jeden Fall die Aufgabenstellung falsch verstanden.
Geil.
Bei Filmtitel. Also du musst ja deinen Lebensabschnitt mit einem Filmtitel beschreiben. Also, keine Ahnung.
Nicht, was ich mir wünsche, sondern wie es gerade ist.
Ja, und auch nicht den Filminhalt, sondern nur
Ach
den
so.
Titel. Ja. Deswegen, als du Falling Down gesagt hast, war ich kurz so, oh nein.
Ja, aber Fight Club passt trotzdem. Ich muss gerade ganz schön fighten. Ja. Oh, das ist interessant, Leila. Ich habe jetzt hier auch eine Frage für dich. Da bin ich jetzt sogar mal gespannt. Wie beschreibst du deine Erziehung? Also ist das jetzt deine eigene, also wie du erzogen worden bist oder wie du dein Kind erziehst?
Darf man das nicht einfach interpretieren, wie man möchte?
Ja, darfst du. Okay. Ja,
guck mal, bei mir bin ich super easy und bei dir bin ich so, nein, es ist der Filmtitel. Und genau so ist auch meine Erziehung. Das ist so, mach's besser als ich. Nee, also ich würde sagen, mein Hauptfokus in meiner Erziehung ist Sicherheit, also ein Gefühl von Sicherheit.
Die Erziehung für dein Kind?
Für mein Kind, ja.
Ja.
Genau. Und eigentlich, also alles, was ich jetzt sage, was mir für mein Kind wichtig ist, könnt ihr euch einfach denken, dass es in meiner Erziehung, die ich genossen habe, nicht wichtig war.
Mhm.
Weil es gibt ja die Redewendung, dass man immer nur alles entweder genauso machen kann wie seine Eltern oder genau gegenteilig ins andere Extrem. Genau. Nee, aber Sicherheit ist schon so mein Hauptthema. Ich möchte, dass mein Kind sich sicher fühlt und eben dann auch sich sicher fühlt in den eigenen Entscheidungen.
Mhm.
Und ich würde sagen, ich bin absolut nicht anti-autoritär, aber ich bin schon so, dass ich Entscheidungen, die ich treffe für mein Kind, sehr oft überdenke und mich hinterfrage, ob ich die treffe, weil ich denke, das macht man so, oder ob sie wirklich Sinn machen.
Mhm.
Und das weiß mein Kind auch. Und deswegen diskutieren wir auch sehr viel.
Gut, es ist dann auch das Alter, ne? Dann, ich finde, man
ja,
ist ja dann
natürlich.
Irgendwann selber voll überrascht, wenn die werden immer größer und immer größer und auf einmal kennen die immer mehr Wörter und auf einmal diskutieren die und reden richtig mit einem und hinterfragen ja auch Dinge, von denen man gedacht hat, kannst du die nicht einfach annehmen, so wie sie sind? Aber dieses Fragen ist ja sehr intensiv in dieser Zeit. Und ich finde, dass
jemand,
man da
der,
selber auch voll ins Straucheln kommt, teilweise in der Erziehung, weil man selber einfach ja voraussetzt, vielleicht auch aus der eigenen Erziehung, wenn ich was sage, dann ist das einfach so. Take it, ne? Aber
ja,
dass man halt sehr schnell merkt, okay, das ist nicht nur ein Kind, das halt bei dir in deinem Haushalt lebt, das aus dir rausgekommen ist, sondern das ist ein Mensch, der seinen eigenen Charakter bildet und der seine eigenen Wünsche und Sorgen hat und Vorstellungen hat von irgendwas. Und das finde ich total abgefahren zu sehen und dabei zuzugucken, wie sich sowas entwickelt.
Absolut. Ich bin auch als Mutter jemand, der sehr viel erklärt.
Mhm.
Ich meine, bei unseren älteren Kindern ist es ja jetzt schon einige Jährchen, dass sie sehr viele Fragen haben.
Mhm.
Und ich bin dann auch so jemand, ich habe den Anspruch, warum auch immer, ich habe das nicht irgendwann beschlossen oder so, es war einfach da. Ich habe den Anspruch an mich, dass ich jede dieser Fragen ausführlich beantworte. Und egal, ob das jetzt die Frage ist, Mama, wie fahren Autos? Oder die Frage ist, warum hast du beschlossen, dass ich heute kein Fernsehen gucken kann? Ich bin dann auch so, ich setze mich dann hin und dann erkläre ich das. Okay. Und wenn ich keine Erklärung dafür habe, weil ich einfach mal kurz Ja oder Nein gesagt habe, ohne dass es einen Grund dafür gab, dann fliege ich halt auf. Und dann, ne? Also das ist irgendwie aber so, auch das gehört zu meiner Erziehung dazu. Und das ist natürlich eine komplett andere Hierarchie auch, die dadurch entsteht, als wir das vielleicht gewohnt sind von unseren Eltern noch. Und ich komme immer wieder an den Punkt, wo ich mir denke, wie krass selbstverständlich mein Kind diese ganzen Sachen irgendwie nimmt und wie wohl sich ein Kind fühlen kann, um sich dann so zu benehmen. Ich hätte mir das niemals erlaubt. Ich habe voll oft die Situation, wo ich mir denke, Alter, ey, hätte ich das als Kind gemacht? Ich weiß nicht, ob ich das überlebt hätte, was darauf passiert wäre. Und dann habe ich aber auch immer wieder den Moment, wo ich mir denke, genau das wollte ich erreichen. Und das ist halt dann, ne, also in dem Moment, wo ich das mir vorgenommen habe als Mutter, dass mein Kind sich bei mir am sichersten fühlen soll und dass mein Kind nicht das Gefühl haben soll, aus Angst nicht es selbst sein zu können und so weiter, habe ich halt nicht darüber nachgedacht, was die Konsequenz ist. Und über diese Konsequenz bin ich oft auch irritiert und schockiert. Und ich habe mich letztens dabei ertappt, dass ich meinem Kind erklärt habe, wie das bei mir damals gelaufen ist. Ich weiß nicht, ob das gut war oder nicht, aber es hat auf jeden Fall was verändert bei uns. Also zum Positiven. Ich will auch gar nicht, dass mein Kind Angst haben muss, dass das irgendwie auch bei uns eintrifft oder so. Aber ich fand es wichtig, mich zu erklären, weil ich das Gefühl hatte, wir kommen an so Punkte, wo wir uns einfach nicht mehr verstehen. Einfach dadurch, dass ich eine andere Realität als Kind hatte. Die wirklich so weit entfernt ist von der Realität, die mein Kind jetzt hat.
Und das hat, ich frage mich, ob Kinder das schon greifen können. Also es ist ja auch dieses Beispiel, dass viele Menschen sagen zu ihren Kindern jetzt, freu dich, dass du ein Überraschungsei hast, andere Kinder haben gar nichts.
Voll, oder dieses, also wirklich, ich habe mich in dem Moment gefühlt, wie dieser Vater, der sagt, als ich in deinem Alter war, da musste ich 30 Kilometer zu Fuß zur Schule laufen. So habe ich mich gefühlt, als ich das gesagt habe.
Also ich habe es noch nicht gemacht, aber einfach glaube ich, weil ich das Gefühl habe, dass es zu weit für mein Kind. Also ich rede jetzt nur vom Älteren, weil das beim Kleinen, mein Gott, da läuft noch Tatütatas durchs Gehirn so. Aber beim Größeren ist natürlich, da wird viel mehr hinterfragt und so. Aber ich finde, man muss halt auch voll oft aufpassen, dass man Kinder in dem Alter nicht so überfordert, weil man, auch wenn die auch manchmal Fragen stellen und dann schon so 9-mal klug sind und du denkst so, boah, ey, du hast ja auch schon die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und die sind ja dann auch so überzeugt von dem, was sie dann da sagen oder hinterfragen, dass das halt trotzdem noch Kinder sind, die halt 4 sind. Und die können einfach total gewisse Dinge und Zusammenhänge, können die noch nicht greifen. Und deswegen, weil ich neulich eben genau über diesen Satz nachgedacht habe, andere Kinder haben gar nichts. Ich habe das gesagt. Weil dann Geschenk da war und dann war das Geschenk aber nicht genug und ich mir dann gedacht habe, so, sag mal, wir haben ja doch nicht Weihnachten oder so. Und dann kommt, wenn du dann aber so einen Satz sagst, wir haben noch nicht Weihnachten, dann kannst du dich halt 2 Monate drauf einstellen, dass die erste Frage morgens um 6 ist, wann ist Weihnachten? Wann ist endlich Weihnachten? So, also das hab ich auch relativ schnell draus gelernt, dass das auch eine doofe Sache war. Aber dieses, bei anderen Kindern ist es so und bei mir ist es so und guck mal, deine Freunde, die haben das auch nicht und so. Also ich versuche immer quasi die Connection so eng wie möglich zu halten zu der eigenen Lebensrealität des Kindes. Weil, dass wenn ich sage so, hey, bei mir ist das so und so und so gewesen, ich bin mir nicht mal sicher, ob meine Kinder verstehen, dass ich auch mal genauso alt war. Also das ist ja schon, natürlich sagen die dann ja und ah, Mama war auch mal klein, aber ich glaube, die Vorstellungskraft reicht noch nicht aus, wirklich zu verstehen.
Okay, das ist so ein krasses Thema bei uns, also schon, aber ganz lange. Ja, dieses, was war mit Mama, als sie ein Kind war? Und Oma war ja dann Mamas Mama. Und also diese ganzen Themen, also das ist bei uns total präsent schon seit einiger Zeit. Also wie so ein Themenschwerpunkt sozusagen. Deswegen war das auch tatsächlich in dem Moment sehr verständlich. Ich habe jetzt nicht gesagt, du in deinem Alter, wenn ich so geredet hätte mit meinen Eltern, hätte ich aufs Maul bekommen. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Ja. Ich hätte das natürlich kindgerecht irgendwie gesagt. Und vor allem habe ich es aber auch gesagt, Ich habe mich da wirklich erklärt und vielleicht ist es zu früh, aber viele Sachen habe ich schon viel zu früh angefangen, in der Hoffnung, dass sich das von Anfang an bei uns etabliert. Weil ich kann mich dran erinnern, und ich habe ja schon gesagt, ne, 100% in die andere Richtung ist die Lösung oft, wenn man unzufrieden war mit der eigenen Kindheit. Ich kann mich daran erinnern, dass ich nie wusste, welche Menschen meine Eltern eigentlich waren. Die haben mir absolut nichts erzählt über ihre Vergangenheit, außer jetzt so grobe Sachen. Also natürlich wusste ich, dass mein Vater im Iran aufgewachsen ist und so. Aber bis ich so die Fluchtgeschichte mal gehört habe zum Beispiel, war ich schon, weiß nicht, da habe ich schon in Berlin gewohnt, glaube ich.
Oh wow, okay.
Weißt du, also so war das. Und auch bei meiner Mutter, ich wusste absolut nicht, was sie für ein Mensch ist, weil sobald es um meine Eltern ging, haben die keine Fragen mehr beantwortet.
Aha.
Und was ich halt voll wichtig finde für meine Beziehung zu meinem Kind, ist jetzt total persönlich, ne? Also es gibt auch, was Erziehung angibt, also klar, es gibt Sachen, die sehr falsch sind, wo man weiß, dass es falsch ist. Aber ansonsten ist es auch viel, ne? Also man merkt das ja, jede Generation wird anders erzogen. Bei jeder Generation sind andere Sachen, ich sag mal, richtig in Anführungszeichen. Die Forschung geht immer weiter und es ist ja auch jedes Kind individuell. Egal, ich würde es nur einmal sagen, damit niemand sich schlecht fühlt, wenn er das jetzt anhört oder so. Oder denkt, er macht alles falsch oder sie. Aber ich möchte halt diese Verbindung einfach zu meinem Kind aufrechterhalten. Und ich habe meinem Kind erklärt, guck mal, ich habe das als Kind so und so erlebt. Also ich habe es nicht detailliert erzählt oder so, aber ich habe gesagt, was mich halt als Kind gestört hat und warum ich das jetzt anders machen möchte und habe dann eben erklärt. Und manchmal fällt es mir dann schwer, das zu verstehen, weil ich das gar nicht kenne. Ne? Also ich habe erklärt so, ich habe die Regeln anders, also ich weiß nicht, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, damit das nicht so hypothetisch ist. Ne? Ein Beispiel, was ich mir jetzt ausdenke. Aber ich fand es als Kind immer blöd, dass wir morgens keine Frühstückseier gegessen haben. Und deswegen habe ich als Mutter beschlossen, ich möchte meinem Kind jeden Morgen ein Frühstücksei machen. Jetzt sitzt mein Kind da und die Eier sind schlecht, ich wusste das nicht, und schreit mich an, weil es keine Eier gibt.
Klassiker, ja.
Und ich bin total genervt davon, weil mein Kind schreit, es hat gerade 364 Tage hat es Eier gegessen und einen Tag gibt es halt nur schlechte Eier und es ist Sonntag, der Supermarkt hat so, ich kriege jetzt einfach kein Ei, alle Nachbarn haben alle ihre Eier aufgegessen, okay? Und ich kriege jetzt einfach kein Ei ran und ich sage so, ey, es tut mir leid, heute gibt es kein Ei, wir kaufen morgen wieder Eier. Und mein Kind rastet aus und schmeißt seinen Teller gegen die Wand. So, ne? Das ist jetzt eine wirklich hypothetische Situation, die so auch nicht eingetreten ist, aber einfach nur, ja, damit man das versteht. Dann ist es doch gut, also finde ich gut in meinem Leben, als Mutter, wenn ich mich erkläre, warum ich dagegen absolut allergisch bin.
Ja.
Weil bei uns gab es nur an Weihnachten Eier und die waren von vorletztem Jahr, weißt du, so nach dem Motto. Und dann finde ich das halt wichtig, auch meinem Kind das zu erklären, warum ich manchmal auch Situationen gar nicht verstehe, also warum ich mein Kind manchmal nicht verstehe.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, das ist ein sehr komplexes, sehr individuelles Thema, was man auch auf einzelne Situationen nur münzen kann.
Total.
Da gibt es keine Generalschlüssel für
absolut
solche Situationen.
Ich meine, ich habe auch manchmal so Situationen, die auch so ähnlich sich anfühlen, aber wo ich es einfach nur lustig finde. Also ich saß letztens mit meinem Kind im Auto, es hat angefangen zu weinen und meinte, Mama, wann fliegen wir endlich wieder in Urlaub? Dann einfach so, wow. Okay. Und dann dachte ich mir so, wann sind wir denn in Urlaub geflogen? Was ist mir dann eingefallen? Aber also mein Kind fliegt halt absolut nicht alle 3 Wochen in Urlaub oder so, ne? Aber diese total privilegierten Aussagen zusammen mit so einem halben Nervenzusammenbruch, das finde ich einfach nur, also ich liebe das, ne? Also es tut mir natürlich leid, dass mein Kind unglücklich ist, aber da kann ich halt nur so schmunzeln innerlich, wenn ich sowas höre. Wir hatten auch mal so eine Phase, wo mein Kind auf der Straße immer geschrien hat, dass es ins Restaurant essen gehen will.
Ach ja, ich erinnere mich. Das war geil.
Das war mega krass einfach.
Das war geil.
Das ist einfach natürlich. So, natürlich bin ich die Mutter, die diesem Kind ich bin ja schuld daran, warum mein Kind auf der Straße rumrennt und rumschreit, dass es im Restaurant essen möchte. Aber trotzdem bin ich halt auch der Mensch, der komplett anders aufgewachsen ist.
Ja.
Und der, glaube ich, das
Alter,
erste Mal.
Das ist doch auch total freaky, dieses Alter. Also ich meine, ganz ehrlich, ich durch mein zweites Kind, das jetzt halb so alt ist, habe ich erstmal wieder gecheckt, ach krass, wie schlimm eigentlich so Terrible Two ist. ich habe das komplett verdrängt einfach, diese Zeit.
von komplett, also ich meine, das ist ja völlig unrechen- und unzurechnungsfähig, dieses Kind mit zwei, also fast alle Kinder würde ich behaupten. Da ist ja egal, ob du die falsche Farbe des Löffels irgendwie hingelegt hast oder du hast aus Versehen erst die Milch und nicht dann das Müsli rein oder der Pulli ist, die Kapuze ist, hängt falsch, die Zahnbürste, ich habe aus Versehen die Zahnpasta auf die Zahnbürste drauf gemacht. Also es sind irgendwie so Situationen, wo man sich immer denkt, so, hä, ist doch alles überhaupt nicht schlimm. Aber dennoch folgt so ein nicht enden wollender Nervenzusammenbruch mit Schreien und ja, die Kinder sind einfach freaky in dem Alter und ich glaube, dass man da einfach auch viel, man muss sich, glaube ich, auch so ein dickes Fell einfach so aneignen. Und es ist okay, wenn man auch mal falsch reagiert. Also nicht falsch verstehen. Ich muss das jetzt nicht erklären, was ich damit meine.
Ja, ich denke auch. Ja. Gibt es so ein Alter von den Kids, das du bisher erlebt hast, was so dein Lieblingsalter war?
Ja, ich finde jetzt das mit 4 schon ziemlich cool, ehrlich gesagt.
Ja, ne?
Mir gefällt das schon recht gut, weil man kann halt, also ich bin ja volles Lego-Kind. Ich habe ja auch selber als Kind unfassbar viel Lego gespielt und habe das sehr geliebt. Und das ist halt jetzt wieder zurückgekommen. Und für mich ist es halt selber voll aufregend, so ein Set zu kaufen und aufzumachen und die Tütchen aufzumachen und zusammenzubauen und so. Und merke halt bei meinem Kind die gleiche Faszination und wie sehr das Spaß macht, auch lange Zeit damit zu verbringen. Also ich war wirklich auch wie im Tunnel früher. Ich war stundenlang in meinem Zimmer Lego gebaut und das passiert jetzt wieder und das ist super schön. Diese ganze Babyzeit vermisse ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin hier gerade bei Freunden, die ein kleines Baby haben und es ist super süß. Aber ich selber kann mir das einfach nicht mehr vorstellen. Ich finde das einfach so heftig anstrengend, so einen wehrlosen Wurm zu haben, der halt die ganze Zeit Aufsicht braucht. Und das ist halt, wenn die Kinder schon ein bisschen größer werden, ich denke so ab 3, 4, dann können die auch mal, halt machen halt auch mal ein Puzzle allein oder malen mal was oder so. Dann, ja, und werden halt so richtigen Menschen einfach, ne? Haben eigene Charaktere, ja, über was wir gerade gesprochen haben. Haben, stellen Fragen, wo du denkst, so, hä, wo kommt die denn jetzt her? Oder wo du dann, neulich kam die Frage, Mama, warum gibt's eigentlich den Mond? Und ich dachte mir so, ja, scheiße, das weiß ich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, warum der da ist. Das ist einfach, der Mond ist einfach ein Mond in unserem Sonnensystem. So, der ist einfach da. Aber dann so, was ist, okay, weißt du, wenn du das so erklärst, dann ist es so, hä, Sonnensystem? Und das ist das, ich finde, Kinder geben einem so viel, ach, Kinder geben einem so viel, aber man lernt sich irgendwie neu, also selber neu kennen und reflektiert die eigene Erziehung. Und das kann, finde ich, auch manchmal schmerzhaft sein, wie du das auch erzählst, dass man hier selber auch nochmal Situationen durchlebt und quasi wie so, das ist ja wie ein Déjà-vu, wo man vor die Entscheidung gestellt wird, so, wie reagierst du jetzt? Also jetzt werden wir in der Matrix, weißt du? Und du hast, musst dich in der Situation entscheiden, nämlich die oder die Pille.
Ja, und die eine Pille ist, wie gesagt, ne, das, was deine Eltern gemacht haben, und die andere Pille, ja,
richtig,
ist das komplette Gegenteil.
Genau, und ich finde, das ist aber auch, deswegen lernt man sich so neu kennen als Menschen, wenn man dann Eltern ist, weil man sehr viel aufarbeitet gleichzeitig und vielleicht auch unterbewusst. Man muss da ja nicht immer gleich so ein Riesentrauma draus machen, aber man verarbeitet unterbewusst auch, glaube ich, sehr viel und ist in Situationen, die auch viel Kraft benötigen, die aber einem, finde ich, auch einfach wahnsinnig viel zurückgeben können. Und auch Situationen, wo man dann nicht nur stolz aufs Kind ist, sondern vielleicht auch ein bisschen auf sich selbst.
Boah, ich bin super stolz, wenn ich mir überlege, dass ich es jetzt schon 4 Jahre auf jeden Fall dann doch relativ gut hinbekommen habe.
Ja. Ja, also, du bist eine super Mutter. Da kann man stolz drauf sein.
Du auch, Toja.
Ich bin auch eine gute Mutter.
Auch wenn du dir immer noch nicht die Haare gewaschen hast seit der letzten Folge. Das wollte ich unbedingt noch sagen. Also ihr wisst ja, wir haben die letzte Folge am 11. Dezember veröffentlicht. Jetzt ist der 1. Januar. Toja hat sich immer noch nicht die Haare gewaschen.
Ich kann die mittlerweile schon so biegen, wie so Knetgummi.
Du könntest Vibers schreiben, indem du deine Haare so nach oben biegst. Und dann machen wir jedes Mal einen Screenshot. Das finde ich richtig cool.
Oh, ich, herrlich.
Kriegst kannst du ein B hin?
Kannst du mal einen Screenshot, ja, das kann ich probieren. Ich muss das Mikro zur Seite legen.
Ja. Anmerkung der Redaktion. Toja macht ein W. Okay, ja, fast. Und die eine Strähne müsste noch ein bisschen, obwohl eigentlich ist das ein sehr schönes W.
Warte, ich mach okay, so, dann kann man Weibers daneben schreiben.
Oh. Was für ein Abschluss. Ein Anfang. Ein Abschluss und ein Anfang.
Alpha und Omega. Gut, bevor es jetzt ein bisschen zu deep wird, würde ich sagen, hören wir uns am 8. Januar wieder, wenn wir alle unsere Neujahrsvorsätze aufgegeben haben und wieder Teile des Systems sind. Wieder funktionierende Rädchen im Kapitalismus und Patriarchat sind. Und uns würde es natürlich sehr glücklich machen und auch bei unseren Neujahrsvorsätzen helfen, wenn ihr die Glocke abonniert.
Oh
die
ja.
Glocke, jetzt sage ich das auch schon. Die Glocke anmacht bei Spotify und uns eine Bewertung hinterlasst.
Ja, da freuen wir uns. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.
Bis nächste Woche. Tschüss.